Von der Gloria-Kirchenmesse aus Augsburg begrüßt Sie auch am letzten Messetag aus unserem Messestudio noch einmal ganz herzlich Britt Bergen. Heute Morgen hören Sie in der Lebenshilfe Peggy Paquet. Sie ist eine Schülerin von Elisabeth Lukas, eine der Nachfolgerinnen von Viktor Frankl, dem Gründer der Logotherapie oder auch der sinnzentrierten Psychotherapie. Michael Rack, der mit Elisabeth Lukas ein Buch über die Logotherapie veröffentlicht hat, und Peggy Paquet sind nun gemeinsam auf der Bühne der Kirchenmesse Gloria. Das Thema, wie Leben gelingen kann. Heilsame Gedanken aus der Logotherapie. Es moderiert Alexandra Maria Linder.
Wie Leben gelingen kann, das ist das Leitwort des Gloria-Programms dieses Jahr. Und wir sprechen heute über ein Thema, über eine Form der Therapie, mit der Leben besonders gelingen kann. Ich begrüße herzlich alle Zuschauer hier auf der Gloria in Augsburg, alle Zuschauer bei EWTN und alle Zuhörer bei Radio Horeb. Wir sind also groß vernetzt heute Morgen. Und als Gesprächspartner begrüße ich zu meiner Linken Michael Rack, der normalerweise auch moderiert, aber heute muss er tun, was ich sage. Herr Rack ist deswegen schon ein wenig Experte für Logotherapie, weil er mit der berühmten Logotherapeutin Elisabeth Lukas zusammen sehr viel gemacht hat, unter anderem auch ein Buch herausgegeben hat. Und zu meiner Rechten eine Dame aus der Praxis, Peggy Paquet. Sie ist bekannt den Zuhörern von Radio Horeb durch ihre Lebenshilfesendung Logotherapie und liebevolle Zwiesprache. Herzlich willkommen bei uns auf der Bühne in Augsburg. Frau Paquet, Logotherapie ist ein sehr schöner Begriff, der aber vielen Menschen gar nicht bekannt ist. Was versteht man denn darunter?
Logotherapie wird oft mit Logopädie verwechselt und da müssen wir beim Wortstamm anfangen. Das Wort Logos hat zwei Bedeutungen. Einmal die Bedeutung Sinn und einmal die Bedeutung Wort. Also im Wort finden wir es in der Logopädie, in der Sprachheilkunde, und die Logotherapie ist eine sinnzentrierte Psychotherapie. Eine Psychotherapie, die sich in der Wurzel mit dem Sinn des Daseins auseinandersetzt und im Menschen ein Wesen sieht, das nicht primär nach Lust, nach Macht strebt, sondern an der Wurzel wirklich nach Sinn strebt. Viktor Frankl ist der Begründer der Logotherapie, ist ein Wiener Neurologe und Psychiater. Er lebte von 1905 bis 1997 und hat schon vor dem Zweiten Weltkrieg das Konzept der Logotherapie fertig gehabt und hat ist dann weiter ausgebaut und dann darin auch ausgebildet, und man nennt es die dritte Wiener Richtung. Also es gibt die Psychoanalyse nach Freud, es gibt die Individualpsychologie nach Adler und die Logotherapie ist das dritte große Konzept. Sie hat ein umfassendes Menschen- und Weltbild und dahinter steht ein sehr breites philosophisches Konzept, die Existenzanalyse. Also Logotherapie, eine sinnzentrierte Psychotherapie, die im Menschen mehr sieht als ein nach seinen Bedürfnissen strebendes Wesen.
Sie haben gerade den Begründer der Logotherapie, Viktor Frankl, schon erwähnt. Er selber hat ja sehr schlimme Erfahrungen in seinem Leben gemacht, wo ihm seine eigene Therapie sehr geholfen hat. Wie war das?
Ich habe die Biografie von Frankl mit großer Freude gelesen. Und es ist einerseits sehr aufbauend, diese Lektüre, und andererseits aber auch erschütternd, seine Erfahrungen im Konzentrationslager. Viktor Frankl war Jude und er und seine gesamte Familie, bis auf eine Schwester, sind in die Konzentrationslager gekommen. Und am beeindruckendsten war für mich die Stelle, wo er die Logotherapie, sagen wir mal, verifiziert, wo sie ihm beim Überleben hilft, wo er beschrieb, wie er in den Steinbrüchen im Konzentrationslager als recht schwache, mit einer schwachen Konstitution arbeiten musste und sich zwei Dinge immer vorgestellt hat. Das eine ist, zu seiner Familie zurückzukommen, seine Frau, seine Eltern, seine Geschwister in den Arm zu schließen, das, was für ihn einen ganz extremen Sinngehalt hatte. Und wie er auch beschrieb, dass er ganz lebendig gespürt hat, wie er auf einem Podium steht und über die Logotherapie referiert. Und das waren für ihn so zwei große Sinngehalte, dass ihm das geholfen hat, das wirklich zu überleben, dass ihm dadurch immer Kraft zufloss in dieser Konzentrationslagerzeit.
Es ist doch eigentlich erstaunlich, dass jemand, der gerade mit Menschen und mit Menschenbildern so grauenvolle Erfahrungen gemacht hat, trotzdem an einem grundsätzlich positiven Menschenbild festgehalten hat.
Ja, das war Viktor Frankl in seiner ganzen Person. Und er war auch der Erste, der in Wien nach dem Zweiten Weltkrieg gegen die Kollektivschuld sprach. Er sagte, es ist immer die Verantwortung jedes Einzelnen. Also wir haben da wirklich mit einem ganz besonderen Menschen zu tun, der mit seinem Entwurf auch den Menschen eine sehr philosophische Weisheit und Tiefe angeboten hat und anbietet.
Sie haben jetzt mehrfach den Begriff der Philosophie erwähnt. Herr Rack, wir sind jetzt auf einer Kirchenmesse. Was hat denn da diese philosophische Richtung und die Logotherapie zu suchen?
Ja, die Frage ist sehr berechtigt, denn viele Christen gerade sind ja Psychotherapie gegenüber ganz generell eher ablehnend eingestellt, weil sie sagen, ja, das ist alles irgendwie gottlos und führt vom Glauben weg. Und bei der Logotherapie ist das eben nicht so. Es fällt ja schon auf, dass in den Kursen und Vorträgen zur Logotherapie sehr viele Priester sind, sehr viele Ordensleute, die sich gerade in dieser Richtung ausbilden lassen. Und der Hintergrund ist einfach der, das Menschenbild der Logotherapie ist vereinbar mit dem christlichen Glauben. Es ist eigentlich ein christliches Menschenbild in Psychotherapie übersetzt.
Welche Elemente hat dieses Menschenbild?
Ja, also da müsste man natürlich viel erzählen, aber ich will nur mal das Wesentliche sagen. Wie Frau Paquet schon gesagt hat, der Kern, die Grunderkenntnis von Frankl ist ja die, dass das Streben nach Sinn das Wichtigste ist für den Menschen, damit sein Leben gelingt. Und die Logotherapie sagt aber nun, dieser Sinn, dieser Lebenssinn, den kann man sich nicht sozusagen selbst basteln, sondern den muss man finden. Es gibt sozusagen einen Sinnanruf in jeder Situation, so hat es Frankl ausgedrückt. Es ist für jeden Menschen in jeder Situation ein bestimmter Sinn vorhanden, der nur auf ihn wartet, auf ihn ganz persönlich wartet. Und der Christ sagt natürlich dann, ja, dieser Sinn, der kommt von Gott. Man muss das aber nicht sagen, man kann also auch hier an der Stelle stehen bleiben. Und Viktor Frankl hat die Beziehung von Psychotherapie und Glaube, von Logotherapie und Glaube so ausgedrückt, man fährt mit der Logotherapie sozusagen auf einem Bahnhof ein, auf einem Gleis, und dann muss man aussteigen, da ist die Logotherapie zu Ende, dann kann man aber auf dem Nachbargleis einsteigen und mit dem Zug des Glaubens sozusagen weiterfahren. Und das ist eben der Unterschied zu den anderen Richtungen, zu den anderen großen Schulen der Psychotherapie. Da führt eben der Zug ganz woanders hin. Nicht, wenn man sagt, der Mensch ist vor allem von seinen Trieben bestimmt, er ist von seinen Umständen, von seiner Herkunft ganz bestimmt, er hat nicht die Freiheit mehr eigentlich in seinem Leben zu handeln, dann führt das eben vom Glauben weg. Aber wenn ich eins noch sagen darf, die Logotherapie denkt sehr hoch vom Menschen. So wie das der Gott des Christentums und nur der Gott des Christentums auch tut. Und sie geht davon aus, jeder Mensch hat einen unzerstörbaren Persönlichkeitskern. Egal wie deformiert er ist, wie eingeschränkt, egal was im Leben passiert ist, es bleibt immer ein unzerstörbarer Kern. Und aus diesem Kern heraus kann der Mensch immer neue, humane Antworten geben auf die jeweilige Situation. Und das ist etwas, ein sehr hohes Denken von Menschen, das auch dem Christentum entspricht.
Frau Paquet, ist das vielleicht auch der Grund, warum Sie ausgerechnet Logotherapie machen? Weil es erstens den Menschen in seiner ganzen Sinntiefe erfasst und nicht nur zum Beispiel in seinen Trieben. Und weil es zweitens kein Widerspruch zum Christentum ist, sondern tatsächlich in dieselbe Richtung gehen kann?
Die Logotherapie ist etwas, was zutiefst dem Menschen entspricht, wo einem das Herz aufgeht, wo einem die Seele aufgeht, weil er einfach nicht so determiniert wird auf das, was im Geschehen ist. Jeder wird ja mit unterschiedlichen Erfahrungen, unterschiedliche Lebenssituationen hineingeboren. Und da ist das Credo, wir sind nicht darauf festgelegt, ja, wir sind mehr als unsere schmerzhaften Erfahrungen, mehr als unsere Gefühle, unsere Gedanken, da gibt's etwas, was ist tiefer oder auch höher, wir es nehmen können, und dieses Credo, das hat einfach eine Kraft, ja, aus der können wir schöpfen.
Jetzt muss man ja hoffentlich nicht immer direkt zur Logotherapie gehen. Herr Rack, wir haben dieses Gesprächsbuch mit Frau Lukas gerade schon erwähnt. Sie haben das unter anderem deswegen geschrieben, um klarzumachen, man könnte Prinzipien aus dieser Logotherapie auch im Alltag leben. Was bedeutet das konkret? Wie kann man das machen?
Ja, Viktor Frankl selber hat ja schon gesagt, ein Buch über Logotherapie ist Logotherapie. Das ist auch etwas Besonderes an dieser Richtung. Das ist nicht etwas nur für Kranke, also für Menschen, die jetzt wirklich unter massiven Störungen leiden und dann in die Praxis zu Frau Paquet zum Beispiel kommen, sondern das kann jeder im Alltag schon für sich einsetzen. Wenn er sich mit den Gedanken beschäftigt, der Logotherapie, dann hilft es im Leben wirklich jeden Tag. Und Frau Professor Lukas ist ja die Meisterschülerin von Viktor Frankl, seine eigentliche Nachfolgerin. Und als ich bei ihr zu Besuch war, da hat sie mich an einen Schrank geführt. Und in dem Schrank sind alle ihre Bücher. Das sind schon ungefähr 130 mit Übersetzungen, die sie schon geschrieben hat. Ein Exemplar von jedem Buch. Und dann zeigt sie in die untere Reihe, wo noch ein winziger Spalt frei war. Der war sonst ganz voll, der Schrank. Und sagt, sehen Sie, da ist noch Platz für ein Buch. Und das ist unser Buch. Das muss da noch kommen. Und wir hatten vorher schon darüber gesprochen, es braucht noch ein Buch, was man wirklich jedem in die Hand geben kann. Für Menschen, die sich jetzt nicht näher mit Logotherapie beschäftigen wollen oder überhaupt mit Psychotherapie, sondern die einfach ihren Alltag, die sich bemühen wollen, mehr Sinn, mehr Freude in ihren Alltag zu bringen, aus diesen Grundgedanken der Logotherapie heraus. Und das haben wir gemacht und haben das Buch eben genannt, wie Leben gelingen kann. Sinn und Freude Tag für Tag. Und wir freuen uns, dass das jetzt schon so gut läuft. Auch.
Und wie sieht das jetzt in der Praxis aus? Nennen Sie mir mal ein Beispiel, wie man Logotherapie praktisch leben kann.
Ja, ich selber mache das seit 20 Jahren. Schon, es ist mir fast schon in Fleisch und Blut übergegangen, bestimmte Gedanken der Logotherapie in den Alltag hineinzunehmen. Und wenn Sie nach einem Beispiel fragen, dann möchte ich das Beispiel der Dankbarkeit nennen. Die Schule der Dankbarkeit. Also Elisabeth Lukas empfiehlt ja, dass man am Abend vor dem Schlafengehen sich immer mal überlegt, wofür bin ich heute dankbar? Und wir machen das, meine Frau und ich, immer wieder mal phasenweise, dass wir uns das jeden Abend gegenseitig fragen. Warum ist das so wichtig? Weil im Alltag sich immer das Negative, die Störung nach vorne drängt. Das ist sozusagen Teil unseres tierischen Erbes. Wir müssen immer reagieren, wo Gefahr lauert, wo Schmerzen sind. Wenn von unseren Zuschauern hier oder am Fernsehen jetzt jemand sich den kleinen Zeh angeschlagen hat heute Morgen oder es tut ein Zahn weh, dann drängt sich das ganz in den Vordergrund. Und all das Gute, was um ihn herum ist, dass er es warm hat, dass nette Menschen um ihn sind, dass er Interessantes erleben kann am nächsten Tag wieder, dass er einen guten Beruf hat, das wird alles in den Hintergrund geschoben. Und wenn wir uns immer wieder überlegen, wofür kann ich denn heute dankbar sein, dann weitet es den Blick ungemein aus. Man sieht sozusagen das ganze Bild, so wie, glaube ich, die ARD oder Phoenix immer wirbt, und da stimmt es immer weniger, aber in der Logotherapie stimmt es. Mit der Dankbarkeit sieht man das ganze Bild. Denn nichts, was uns an Gutem umgibt, ist ja selbstverständlich, obwohl wir es selbstverständlich nehmen. Dass wir die Luft zum Atmen haben, man kann zum Beispiel die auch mal als Übung sich nehmen, dass man, wenn man spazieren geht, eine Minute lang bei jedem Atemzug Danke sagt. Denn im Grunde zeigt ja jeder Atemzug mit dem Atem, den der Schöpfer uns ja bereitstellt. Dass Gott in diesem Moment, in jedem Moment neu sagt, du bist gewollt, du sollst leben. Denn sonst könnte er von einem Moment auf den anderen uns diese Luft zum Atmen entziehen. Also schon die ganze Existenz. Oder wo das sehr wertvoll ist, dieser Gedanke, wenn man einen großen Verlust erlitten hat. Zum Beispiel, man hat seinen Arbeitsplatz verloren, wo man vielleicht 10 Jahre ganz toll wirken konnte und hat vielleicht keine Schuld daran und jetzt ist man auf einmal draußen und man sieht dann nur noch den Verlust oder einen Lebenspartner, ja, mit dem man vielleicht 30 Jahre verheiratet war, gut verheiratet war und jetzt sieht man nur den Verlust, oh Gott, was habe ich Schlimmes verloren. Und wenn man geschult ist aber mit diesem Blick der Dankbarkeit, dann kommt sofort der andere Gedanke. Ich konnte mit diesem Partner 30 Jahre lang leben. Mir war ein Mensch geschenkt, der sein Leben mit meinem verbunden hat, so lange. Ich konnte 10 Jahre mich beruflich wunderbar entfalten, konnte viel lernen, konnte mich weiterentwickeln, konnte Tolles erleben. Und dann hat man das ganze Bild. Und dann stürzt man nicht in Verzweiflung, sondern kann dann schon, bevor man in die Therapie muss, kann man schon sich klar machen, ich habe doch so viel Wertvolles in meinem Leben. Und auch wenn ich jetzt den Arbeitsplatz verloren habe, es gibt so viele gute Menschen um mich herum, die mir ein gutes Wort sagen jeden Tag. Ich falle nicht in Not bei uns in Deutschland, jedenfalls nicht in existenzielle Not. Ich habe weiterhin viele Möglichkeiten und dann hat man eine ganz andere Lebensperspektive. Und das ist nur einer von vielen Gedanken, die einem eben die Logotherapie mitgeben kann.
Da geht es ja oft um das menschlich auch verständliche Prinzip, das Schlechte zu sehen und immer nur negativ zu denken. Das ist ja auch das, was Watzlawick zum Beispiel in einem meiner Lieblingsbücher aufgreift, sehr ironisch, die Anleitung zum Unglücklichsein. Das ist im Menschen ja offensichtlich tief drin. Das heißt, die Logotherapie hilft dem Menschen auch viel mehr positiv zu denken und positiv zu sehen. Jetzt nennen Sie Ihre Lebenshilfesendung liebevolle Zwiesprache. Ist das auch ein Begriff, den man im Alltag gut einsetzen kann?
Und die liebevolle Zwiesprache ist auch eine Methode, die sich aus der, soll ich mal sagen, aus meinem Background der Logotherapie entwickelt hat. Jetzt von der Logotherapie her selber sind die Gedanken, ja immer wieder auf den Freiraum zu schauen, auf das, was schicksalhaft gegeben ist und das, was noch werden kann. Ja? Und die liebevolle Zwiesprache setzt aber am Körper an, sozusagen als Ergänzung. Das genau, ist jetzt nochmal so ein ganz eigenes Thema. Und wenn ich von der Logotherapeutin komme, ist für mich eins der wesentlichsten Punkte, ist diese geistige Person, die Stellung nehmen kann zu den körperlichen Gegebenheiten und zu den psychischen Gegebenheiten. Zum Beispiel, ich habe Angst, bin wütend, ja, ich fühle Ohnmacht, ich habe körperliche Schmerzen, ja, ich habe Spannungskopfschmerzen oder ich habe vielleicht noch schlimmere Schmerzen. Und diese geistige Person, die aber dazu Stellung nehmen kann, das ist für mich in der Therapiearbeit so der zentralste Punkt. Ja, wir sind dem, was unsere Psyche, sag ich mal, veranstaltet und was unser Körper auch macht als verletzlicher Teil der Schöpfung, dem sind wir nicht ganz ausgesetzt. Ja, wir können mit logotherapeutischem Gedankengut da ansetzen und wir können aber auch über die körperorientierte Traumaarbeit, was die liebevolle Zwiesprache ist, dort auch ansetzen.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie leben diese Prinzipien schon seit vielen Jahren. Wie macht sich das denn bemerkbar?
Ja, also wie ich schon sagte, man ist nicht so leicht umzuwerfen durch negative Ereignisse. Und Frau Paquet hat gerade angesprochen, die Logotherapie schaut immer auf den Freiraum, den der Mensch hat. Allein das ist ein ungeheuer wertvoller Gedanke. Schicksal und Freiheit. Also wenn mir etwas Schlimmes widerfahren ist, oder nehmen wir ein ganz banales Beispiel. Ich habe etwas Wichtiges vor an dem Tag, vielleicht eine Sendung bei Radio Horeb zu machen oder irgendetwas auf einer Bühne zu machen, wo man einen guten Eindruck machen muss. Und jetzt ist man vielleicht gerade krank oder man hat nicht geschlafen oder man ist in einer furchtbaren Verfassung. Und da legt sich bei mir sofort einen Schalter um. Ja? Ein Schalter um, wo ich sage, gut, das ist jetzt mein Schicksal. Das kann ich nicht mehr beeinflussen. Ich habe jetzt nun mal Keuchhusten zum Beispiel, womit Sie seit einigen Wochen schon zu kämpfen haben, Frau Linder. Ich habe jetzt zum Beispiel so etwas, es geht mir jetzt schlecht, es sind schwierige Bedingungen, das ist jetzt der Bereich des Schicksals. Da kann ich nichts machen. Aber jetzt schaue ich auf den Bereich der Freiheit. Denn ich muss ja nicht so reagieren, dass ich jetzt missmutig dahin gehe, dass ich Angst habe, was da jetzt kommt, dass ich mich davon unterkriegen lasse, dass ich schimpfe auf die Umstände. Ich muss nicht. Ich kann aus meinem Persönlichkeitskern heraus, aus meiner geistigen Person heraus, habe ich die Freiheit, anders darauf zu reagieren und zu sagen, gut, so ist es jetzt und jetzt schaue ich, wie ich da das Beste draus mache. Dann spreche ich vielleicht ein Gebet und sage, lieber Gott, da musst du jetzt helfen. Du siehst, ich bin da also jetzt, allein schaffe ich das nicht mehr. Ich brauche da Hilfe, schick mir nette Menschen und schau, dass ich vernünftige Fragen kriege oder so etwas, dass ich gut darauf antworten kann. Und das legt also so einen Schalter um und man ist sofort ganz anders ausgerichtet. Und dann ist es so, wenn man sich schult, die Logotherapie ist auch eine Schule, Werte zu entdecken, um einen herum. Ich habe das mit dem Thema Dankbarkeit ja schon angesprochen. Man wird geschult, immer zu erkennen, was ist denn das Wertvolle um mich herum und was wartet vielleicht noch auf mich. Auf jeden wartet etwas, auf jeden Menschen, solange er lebt, das ist eine Grundaussage auch von Frankl und von Frau Lukas, wartet etwas. Und daran kann ich mich immer festhalten. Auch wenn es mir schlecht geht, kann ich mir sagen, ich muss jetzt schauen, dass ich das Beste daraus mache, denn irgendetwas wartet vielleicht auf mich und dafür muss ich mich bereithalten, selbst wenn ich im Moment noch nicht sehe, was. Und wenn ich die vielen guten Werte um mich herum erkenne und das immer besser erkenne, weil das ist auch eine Schulung, wo man dann selber immer mehr Schönes entdeckt und immer mehr merkt, auch der Vogel, der jetzt drällert am Wegesrand, auch das ist nicht selbstverständlich. Auch daran darf ich mich freuen, dass ich, wenn ich morgens die Augen aufschlage und ich sehe Farben, ich sehe Formen, ich sehe überhaupt etwas, auch daran kann ich mich freuen. Es ist auch eine Schule der Freude und man bekommt eine Grundgestimmtheit der Freude, wenn man sich mit diesen logotherapeutischen Gedanken beschäftigt. Und ich denke, wenn manchmal Zuschauer sagen, wenn sie auf mich zukommen, sagen, sie strahlen immer so eine Freude aus, das kommt sicherlich auch daher, weil sich so allmählich dann doch das Innere auch dahin umbildet, dass man doch so eine Grundgestimmtheit der Freude und der Hoffnung hat.
Und des Positiven und der Gelassenheit, das käme dann noch dazu.
Ja, ja.
Wobei auch man, wenn man auf die Bühne muss.
Ja, wobei man, es gibt auch ein zu viel an Gelassenheit. Man muss also schon dann, in manchen Situationen kommt es auch darauf an, dass man punktgenau etwas abliefert und dann kann Gelassenheit auch mal ein bisschen zu viel sein. Denn man hat ja, und das sagt einem die Logotherapie eben auch, man hat eben immer auch Aufgaben. Und jeder Mensch hat ja seine speziellen Aufgaben, die für ihn vorgesehen sind, wo er unverzichtbar ist. Jeder Mensch, nicht nur solche, die in der Öffentlichkeit stehen und ein großes Werk leiten, sondern jeder Mensch hat in seinem Umfeld Aufgaben, die nur er erfüllen kann und die er dann auch erfüllen soll. Und wenn er das nicht macht, wird er von daher merken, dass sein Leben eben an Sinn verliert und dann wird auch die Freude sich ein bisschen zurückziehen.
Das ist ja ein langer Weg und ein sehr aufwendiger Weg, sowas für sich selbst zu entdecken. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass die Grundstimmung eher dazu neigt, negativ zu sein, das Schlechte zu sehen. Wie kann man denn, bevor man zu Ihnen zur Therapie muss, in seinem Alltagsleben versuchen, solche Gedanken, solche Grundlagen oder solche Anfangsübungen überhaupt erstmal einzubauen? Also erstens, was muss ich dafür zunächst entdecken? Ich stelle also fest, ich bin unzufrieden, ich bin unglücklich, vieles läuft schlecht, ich habe diese negative Grundstimmung. Was kann ich selber tun, um mich langsam auf einen positiven Weg zu begeben, bevor ich zu Ihnen zur Therapie gehe?
Ja, ich möchte noch mal ganz kurz hier einhaken. Es war jetzt noch mal lustig, so über die Logotherapie hier zu referieren. Und ich merke jedes Mal, wenn ich dann noch mal lese, reinschaue, wie logotherapeutisch ich lebe. Das geht einem wirklich in Fleisch und Blut über. Und man denkt, oh, ich habe die Logotherapie gar nicht im Sinn. Das stimmt so gar nicht. Das ist wirklich in das Gedankengut, in das Gefühlsgut eingeflossen. Und das kann ich jedem mitgeben, der sich damit beschäftigt. Das ist wirklich ein sich hineinfühlen, ein damit gehen, ein Üben, damit Bedarf. Aber ich denke, so im ganz normalen Lebensalltag ist das Entscheidende dieser Blick auf den Freiraum. Genau das, was Herr Rack schon gesprochen hat. Und in der Therapie sagen wir immer so dieses Mobilisieren der geistigen Kräfte, ja, dieses Trotzdem. Ja, ich habe jetzt Angst vor der Prüfung, ich gehe trotzdem hin. Ja, dass ich weiß, ich kann dem trotzen. Ja, ich habe Bauchschmerzen und ich kann schauen, ist das jetzt akut oder geht das wieder weg? Und ich kann trotzdem zu meiner Arbeit gehen, weil dort so viele Kollegen krank sind und ich gebraucht werde. Also diese geistige Unabhängigkeit, ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und auch dieses um sich selber kreisen. Ich meine, das hat verschiedene Hintergründe. Also wenn wir sehr stark traumatisiert sind, dann gibt's auch einen sehr starken traumatischen Hintergrund, der Therapiebedarf, ja, dass dieses Gedankenkreisen sich setzen kann, diese Überaktivierung des Nervensystems. Aber es gibt einen Teil, den wir immer für uns selber tun können, indem wir auch nach draußen schauen. Meine dunkelsten Momente meines Lebens habe ich damit überstanden und ich dachte, keiner liebt mich, niemand ist da, ich bin alleine auf der Welt. So dieses, okay, dann gehe ich raus und bin für einen Menschen da. Ja, dann mache ich meinen Job und bin für andere da und das macht irgendwie noch Sinn, da zu sein. Das hatte für mich in diesen dunklen Phasen oder Momenten meines Lebens immer die größte Kraft. Dieses, nicht nur, was brauche ich, was sind meine Bedürfnisse, die sind sicher wichtig, unsere Bedürfnisse, ja. Aber es gibt etwas, was mehr Kraft hat und das kann ich so auf meinem eigenen Erleben wirklich bezeugen, dieses, wenn ich einen Menschen zum Lachen bringe, wenn ich einem Menschen ein gutes Wort sagen kann, dann hat es Sinn, dass ich jetzt da bin, völlig egal, wie es mir gerade geht. Und das wünsche ich mir wirklich für viele, aus diesem um sich selber kreisen, rauszusteigen. Und ich habe viele traumatisierte Menschen in der Praxis, aber es kommen auch mal Menschen, wo die Lebensumstände wunderbar sind und so eine Grundunzufriedenheit da ist. Und wenn man dann so schaut, ist dann wirklich alles in so einem kleinen Kreis der Familie oder Freundschaft und da wird nicht drüber hinaus geschaut. Ja, unsere Welt, die ist so unheil. Da nehme ich jetzt wirklich so einen Satz von Frau Lukas, aber wir können sie ein Stück heiler machen. Ich denke, hey, hier sind noch Ressourcen frei, hier ist Kapazität frei. Ja, wir haben viele Menschen in unserem Land, denen es nicht gut geht und es braucht jede Hand. Es braucht jedes Herz in dieser Welt, um das, was hier an Leid da ist, wenn jeder nur einen Tropfen lindert, dann kann wirklich viel passieren.
Also der eine Schritt wäre zum Beispiel von sich selbst wegzugehen, von dem um sich selbst kreisen und an die anderen Menschen zu denken.
Natürlich braucht es eine Selbstfürsorge, das darf man nicht übersehen. Es gibt auch Menschen, die sich selber immer vergessen. Das kann auch ein Traumasymptom sein, zu sehr außenorientiert sein. Es braucht da eine gute... Aber wenn ich merke, ich habe gut für mich gesorgt, ja, oder ich bin vielleicht in so einer dunklen Phase oder ich habe Kapazitäten frei, dann, dass das da ist in unserem Denken, in unserem Fühlen, hey, was wird draußen gebraucht? Das ist natürlich immer eine Balance, ein Balanceakt, ja. Das eine, dieses total um sich kreisen ist genauso ungesund wie dieser Überaltruismus, ja, wo man ausbrennt, ins Burnout gerät, in den sozialen Berufen, ist auch ungesund. Aber meiner Meinung nach haben wir heute mehr das Phänomen der Egozentrierung, des was kann ich noch für eine Freizeit, brauche ich noch das neue Sportequipment. Ja, das überwiegt meiner Meinung nach zurzeit und braucht ein anderes Gewicht.
Wir leben ja in einer, hier in Mitteleuropa zum Beispiel, in einer Überflussgesellschaft. Wir haben alles, es geht uns fantastisch und eigentlich müsste man dann doch davon ausgehen, dass wir alle fantastisch zufrieden und glücklich sind. Denn wir haben ja nicht nur alles, sondern wir haben alles im Übermaß. Wir haben alle Freiheiten, alle Möglichkeiten. Sie haben das gerade schon so ein bisschen angedeutet. Wie kommt es denn, dass wenn man es gibt ja immer so einen Glücksvergleich auf der Welt, dass die Deutschen zum Beispiel da niemals unter den Obersten sind, sondern eher im mittleren Bereich. Wie kommt das?
Ich glaube, dass das verschiedene Ursachen hat. Ich kann das jetzt wirklich nur aus meinem Background betrachten. Wir haben in Deutschland eine immer noch massiv wirkende Kriegsvergangenheit. Ja, wir haben sehr stark bindungsverletzte Menschen. Das heißt, dass die Bedürfnisse in der Kindheit nach Bindung tiefster emotionaler Versorgung nicht gestillt worden. Das hat den Background der preußischen nationalsozialistischen Erziehung, die tiefste Bindungsverletzungen erzeugt hat, bis in unsere heutige Generation hinein. Und das wird immer noch weitergegeben. Ich denke, dass das einen sehr großen Einflussfaktor hat auf unser Unzufriedenheit oder auch Unglücklichsein erleben. Und das ist das, was ich in der Praxis erlebe, dass Menschen kommen, die sehr tiefe emotionale Schmerzen in sich tragen. Einerseits individuell, ja, das, was ihnen als Einzelwesen in ihrer Familie passiert ist. Auch familiär, wenn wir hier in die Familien schauen, ja, wie viel Kriegsvergangenheit, wie viel Kriegstraumata liegen da drin, ja. Und dass Deutschland schon auch international, wird so gesagt, ist wie so eine Glocke über dem Land, ja. Und es beginnt ja jetzt erst eine Generation zu sagen, ich bin bereit, das auch zu fühlen. Ja, das ist ja sehr lange verdrängt worden und das hatte ja auch seinen Sinn, um zu überleben. Aber dieser Schmerz der Opfer, Täter, das ist nicht durchgefühlt. Das ist etwas, was immer noch sehr zirkuliert und Trauma, Symptome erzeugt in den Familien, im Einzelnen und vor allem in dieses Thema dieser Bindungsverletzung. Ja, wenn ich Eltern hatte, die kriegstraumatisiert waren, die nicht in der Lage waren, sich einzustimmen auf die Bedürfnisse des Kindes, ja, wir wissen, dass Augenkontakt wichtig ist. Ja, Mütter, die traumatisiert waren, die sind irgendwie zum Teil nicht da. Herr Rack?
Ja, ich wollte anknüpfen an etwas, was Sie vorhin gesagt haben. Da ist mir nämlich was eingefallen, da haben Sie mich inspiriert. Sie haben gesagt, Sie merken oft gar nicht, wie logotherapeutisch Sie schon sind und wie Sie aus dem heraus handeln. Und da ist mir etwas eingefallen, was ich vor ein paar Jahren erlebt habe. Da habe ich die zweifelhafte Freude gehabt, sozusagen die Kirche zu verteidigen vor einer Schulklasse von 15, 16-jährigen Schülern. Das ist die Höchststrafe. Und die waren schon darauf eingestimmt, mit allem an Kirchenkritik, was man sich vorstellen kann. Und die wollten wir also richtig eine reingeben immer. Und dann haben sie sich die schlimmsten Fragen herausgesucht, die es da gibt. Und der Höhepunkt war, ja, aber wenn eine Frau vergewaltigt worden ist, dann muss sie doch abtreiben. Das war natürlich eine ganz heikle Frage, darauf dann im Moment eine vernünftige Antwort zu finden. Und ich war darauf nicht vorbereitet, überhaupt nicht. Und habe also ein Stoßgebet nach oben geschickt. Und dann habe ich Folgendes gesagt. Oder es hat aus mir gesprochen. Ich habe mir vorher sowas nie überlegt. Ich habe gesagt, gut, wenn so etwas passiert ist, das ist natürlich ganz furchtbar. Und man hat jedes Verständnis dafür, wenn eine Frau dann sagt, ich will dieses Kind nicht bekommen. Zumal ja dann es ja auch zum Teil immer, sagen wir mal, das Antlitz des Vergewaltigers trägt. Und da hätte ich jetzt nicht einfach sagen können dann, ja, aber die Kirche sagt, das geht nicht und das ist ein Kind Gottes und so weiter. Das wäre zwar richtig, aber da wäre ich übel damit angekommen. Aber ich habe dann gesagt, gut, man muss dafür jedes Verständnis haben. Aber wie wäre es denn, wenn sich jetzt die Frau sagt, Da ist so ein schlimmer Gewaltakt passiert. Da ist so etwas Furchtbares, ein furchtbares Verbrechen an mir begangen worden. Wie wäre es jetzt, wenn ich darauf antworte, mit einer radikalen Antwort der Liebe? Dass ich sage, dieses Kind kann dafür nichts. Und ich gleiche diesen ungeheuren Gewaltakt, diesen negativen Akt aus, durch eine positive Antwort der Liebe. Und das ist im Grunde auch zutiefst logotherapeutisch, dass man in dem Moment sich sagt, ich muss nicht in einer bestimmten Weise antworten, auf die ich gedrängt werde.
Nicht man diese sagt, Blackbox, wie wir das so gelernt haben. Das, was hineinkommt, muss auch herauskommen.
Ich muss nicht, weil meine Triebe, weil die Umstände mich drängen in eine Richtung, muss ich da nicht mitgehen, sondern ich bin im inneren Kern eine freie Person, auch zutiefst christlicher Gedanke. Ich bin im Inneren frei und ich kann eine ganz andere Antwort geben. Und es hat keiner von den Jugendlichen noch ein Wort dazu gesagt. Sie sind ganz still und ganz nachdenklich geworden bei dieser Antwort.
Das ist ja auch das Prinzip, was wir zum Beispiel in der Schwangerschaftskonfliktberatung machen, in so einer freien Beratungsstelle, dass wir, die Frauen kommen ja auch zu uns mit einem wirklich problemüberladenen Motiv. Und was wir dann direkt versuchen, ist die Stärken herauszuarbeiten. Dass zum Beispiel eine Frau sagt, eine kleine Frau, die war 1,50, klein und dünn und die erwartete auf natürlichem Wege Vierlinge. Und die Ärzte wollten ihr natürlich raten, mindestens mal zwei von denen abzutreiben, weil sie das nie schaffen würde. Und dann haben wir zu ihr gesagt, wenn die Natur, wir nennen das dann Natur, dir zutraut, vier Kinder überhaupt in deinem Körper zu haben, dann traut sie dir sicherlich auch zu, die zu bekommen. Wie geht's ihnen denn überhaupt? Also es hatte noch niemand die Frau gefragt, wie es ihr geht, wie sie sich fühlt, was sie überhaupt dabei sich vorstellt, Vierlinge zu erwarten, sondern es ging nur darum, das ist zu viel, das müssen wir jetzt wegmachen. Und durch dieses Drehen, also nicht nur die Freiheit, sondern auch dieses Drehen hin zu der Stärke, das ist ja auch ein Frankl-Prinzip, dass man immer versucht, bei all dem Schlimmen, was man hat, mal herauszugucken, was ist denn eigentlich deine individuelle Stärke, deine persönliche Stärke. Das ist dann ja wahrscheinlich auch ein guter Aspekt bei einer Therapie dann.
Ja, genau, deshalb habe ich ein bisschen weiter geforscht. Dieses logotherapeutische Menschen- und Weltbild, finde ich, gehört wirklich in den Hintergrund oder als Boden, das ist ein besseres Bild, ja. Und dann ging die Forschung natürlich weiter. Wir haben in der modernen Forschung, wissen wir mehr über Trauma und Nervensystem, dass das Trauma im Körper, im Nervensystem steckt. Und wenn eine Frau in die Beratung kommt mit so einem Problem, ja, dann haben wir einen Schock über die Nachricht, ja. Wir haben die Hintergrundsituation, vielleicht auch ein nicht so unterstützendes Elternhaus oder die Situation mit dem Vater des Kindes ist schwierig. Und dann geht es aber auch darum, die Stärken sind manchmal so überdeckt von traumatischen Ladungen, sagen wir. Also es ist ja so, das Trauma ist wirklich kontrahierter emotionaler Schmerz in unserem Nervensystem. Und wenn der aktiviert wird, zum Beispiel durch so eine Nachricht, ja, Ohnmacht, Angst, dann kann das so stark sein, dass das jede positive Einstellung überschwemmt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich habe vielleicht die Einstellung, die Dame redet mit Ihnen und sagt, ja, das stimmt. Und dann geht sie nach Hause und die ganze Angst kommt und das ist alles wieder weg. Und da setzt mein Ansatz dieser liebevollen Zwiesprache an, über die Arbeit mit der Körperwahrnehmung. Ich komme erstmal aus diesen Gedankenkreisen raus, ja. Ich gehe in einen inneren Prozess, wo ich meinen Körper wahrnehme. Es sitzt nämlich im Körper. Wir kommen da nicht über die Kognition ran. Ich spüre diese Angst, die macht Körpersymptome. Ich fühle die Angst, ja. Und ich bin in der Lage, Sie sagen, das zu beinhalten. Das in meiner Aufmerksamkeit zu halten und über den Atem so lange in diesem Prozess zu sein, das bewegt sich von alleine weiter. Wir haben einen Selbstregulationsmechanismus in unserem körperlich-emotionalen System, wo sich diese emotionalen Ladungen wirklich lösen können, ja? Und wo die Angst weniger wird, wenn nicht gar verschwindet, ja? Oder auch Wut, alle Emotionen, alle. Ist immer dasselbe Prinzip, dass wir über diese Prozesse das, was uns daran hindert, wirklich bei einer sinnvollen Einstellung zu bleiben, dass wir das lösen können. Die Selbstdistanzierungsfähigkeit, die in der Logotherapie so hoch steht, die ist oft nicht möglich, weil die Emotion so groß ist. Die Selbsttranszendenz ist oft nicht möglich, weil mich die Wut überschwemmt und ich in ein sinnwidriges Handeln gehe, obwohl ich das gar nicht will. Ja, diese Emotionen haben eine ungeheure Wucht, ja, und die können, je nachdem, wie stark meine traumatischen Belastungen sind, Trauma gehört zum Leben. Das sind Unfälle, das sind Operationen, aber das ist natürlich auch, was uns geschehen ist, was in der Familie hängt. Es gehört zum Leben und wir sind alle mit Emotionen konfrontiert, wo es schwer ist, das zu halten. Und da war das für mich so diese ganz entscheidende Ergänzung. Ich wirklich, also besser gesagt, die Selbsttranszendenzfähigkeit auf andere zu schauen, mich von meinen Gedanken zu distanzieren, meine geistige Unabhängigkeit zu entdecken und auch eine sinnvolle Einstellung umzusetzen, braucht es oft diese Arbeit, diese körperorientierte Arbeit mit meinen Emotionen. Denn wenn sich die Angst löst, die Wut und die Ohnmacht, das löst sich. Ja, das ist ein ganz praktischer Prozess. Dann wird der Blick frei. Ah, ich kriege eine völlig andere Einstellung auf die Dinge. Mein Kopf wird frei. Ich kann das fühlen, was Sie mir sagen. Ich kann meine Ressourcen fühlen. Vor allen Dingen komme ich durch diesen Prozess. Und es geht nicht nur darum, den Schmerz zu lösen. Das geht noch viel tiefer. Unter dem Schmerz gibt es einen Raum, und da kommen wir zum heilen Wesenskern. Das ist mein Lieblingspunkt. Unter dem Schmerz bekommen wir Zugang zu diesem heilen Wesenskern. Und das ist dann nicht nur eine Idee, so ein Gedanke. Der Gedanke ist wirklich schön, aber tragen tut das Ganze, wenn ich es fühle. Ja, wenn ich mit jemanden anleite, durch die Angst zu gehen, dann gibt es einen Moment, da wird es ganz ruhig. Und dann gehe ich noch tiefer, dann lasse ich ihn noch tiefer fühlen. Und dann kommen die Aspekte unseres heilen Wesenskerns, die immer da sind. Die sind nie weg. Aber der Schmerz, die Unruhe, die Angst, die Wut sind wie drüber. Ja? Und das ist wie so ein präsenten Strahl, den ich darauf halte. Und dann beginnt das durchzuleuchten. Gelassenheit, friedvoll, Stärke, Vertrauen. Und wenn ich ganz tief gehe, kann ich zu einer Erfahrung, zu einer ganz körper-, ganz emotional-, ganz geistig gefühlten Erfahrung von allumfassender Liebe kommen. Und das ist etwas, was trägt. Und von dort aus nochmal auf die Situation zu schauen, ist völlig anders. Und das zu integrieren, diese Erfahrung, Da gibt es mehr Boden drunter. Ja, wir können auch bei schweren Bindungsverletzungen das Urvertrauen nachnähren. Aber das geht nicht über die Kognition. Ich muss es wirklich fühlen. Und dann trägt diese Einstellungsmodulation. Ja, dann, wenn ich in dieser allumfassenden Liebe lande, dann habe ich einen ganz anderen Blick auf die Welt, ein ganz anderes Gefühl. Und deshalb finde ich diese Zusammenarbeit, Logotherapie und körperorientierte Traumaarbeit und ich mit meiner liebevollen Zwiesprache so wesentlich. Ja, das gab's damals noch nicht, diese Forschung. Viktor Frankl hat ein unglaubliches Gegengewicht gelegt gegen die Psychoanalyse und mir fehlt da der körperliche Ansatz. Und ich hatte selber einen Unfall. Ich hatte einen Unfall mit einem Schock. Und mir hat die Logotherapie dann nur begrenzt geholfen. Der Schock saß in meinem System mit all den Symptomen von Unruhe, Desorientiertheit. Und als ich zur körperorientierten Traumatherapie kam, löste sich das. Und dann habe ich gemerkt, okay, da braucht es noch den Ansatz Körper-Nervensystem. Und das wird immer besser erforscht. Das ist ganz spannend. Und das ergänzt sich aufs Wunderbarste mit dem logotherapeutischen Gedankengut. Mhm.
Auch das passt ja wieder gut zum Christentum, die Einheit von Geist, Seele und Leib. Ja, das ist ja ein ähnliches Prinzip.
Also Sie sagen, Leib nicht zu übersehen.
Ja, Sie sagen, jeder Mensch hat einen heilen Wesenskern, den man eigentlich wieder entdecken muss.
Fühlen muss.
Mhm. Ja. Jetzt ist doch der Leidensdruck, wenn man zu einer Therapie geht, wahrscheinlich schon sehr hoch und sehr lang, bevor man zu Ihnen geht. Gibt es da auch irgendwo Grenzen, wo Sie sagen, Das ist nicht mehr zu schaffen, das schleppen Sie jetzt seit 20 Jahren mit sich rum, oder sagen Sie grundsätzlich, bei vielen Menschen dauert es sehr lange, bei manchen geht es schneller, aber vom Prinzip her ist es egal, wie lange Sie diesen Leidensdruck schon haben, wie lange sich diese Traumata schon aufgebaut haben, es gibt noch eine Chance für jeden?
In den meisten Fällen gibt es eine Chance. Also wir sagen auch ganz klar, Bei psychiatrischen akuten Erkrankungen gehören zum Arzt, ohne Frage. Ja, schweren Persönlichkeitsstörungen, Borderline, narzisstische Persönlichkeitsstörung ist schwierig. Aber der Großteil der Menschen kommt mit klassischen Traumasymptomen. Ich habe also Schocktraumata sind relativ schnell zu lösen. Ich habe Patienten, die hatten vor 40 Jahren einen Unfall und wir haben den durchlebt, als wäre der heute. Und es hat unglaublich viel freigesetzt, ja, weil Sie müssen verstehen, wenn ich eine traumatische Ladung löse in meinem Nervensystem, setzt das auf dreierlei Ebene Lebenskräfte frei. Die kontrahierte Energie, ja, und unsere emotionale Energie löst sich und fließt in uns, wird frei, und die Abwehrspannung, die wir brauchen, um das unten zu halten, brauchen wir auch weniger. Also steht uns auch mehr Lebenskraft zur Verfügung und unser Lebensgefäß wird größer, sodass wir auch fähig sind, mehr geistige Nahrung zu empfangen. Also wir haben über diese körperorientierte Arbeit dreierlei Energiegewinn. So, jetzt zu Ihrer Frage mit den Begrenzungen. Schocktrauma löst sich über diese Arbeit wirklich schnell. Jetzt hängen da aber oft auch Bindungstraumata dran. Jemand, der schwere Verletzungen hat in der Kindheit, ein Schocktrauma erlebt. Ich habe eine Frau, die hat ihren Mann verloren durch einen tödlichen Unfall. Das Schocktrauma wäre eigentlich so peu à peu ganz gut lösbar, aber da kam plötzlich dieses Ganze, ich bin nicht lebensfähig, ich kann nicht in der Welt stehen, ich habe keinen Rückhalt, kam da natürlich mit. Ja, das muss man immer beachten. Und das Wunderbare ist, dass über die Bindungsforschung heutzutage, wir können sehr viel machen. Wir können über diese Wahrnehmungsarbeit im Körper, über den Blickkontakt, über unsere eigene Empathiefähigkeit, wir wissen, dass wir neuronale Verbindungen verändern können im Gehirn, ja, dass sich mehr Vertrauen bildet. Und das läuft auf der Ebene, wirklich durch den Schmerz gehen, diesen Mut haben und auch zu lernen, dass das ganz praktisch geht und gleichzeitig etwas Tragendes, lebensfördernde Qualitäten zu integrieren. Und Bindungsverletzungen sind natürlich langwieriger. Und Grenzen sind natürlich in der Therapiearbeit dort, wo das so akut ist, dass jemand da zu Hause nicht mehr lebensfähig ist. Ja, dann wäre zum Beispiel eine psychosomatische Klinik indiziert, aber das ist eher selten. Weil wenn jetzt jemand kommt und ich kann an einem Punkt etwas lösen und befreien, dann gibt es so einen Kraftzuwachs. Der trägt mich wieder ein Stück durch und dann gibt's die liebevolle Zwiesprache ist ja Hilfe zur Selbsthilfe. Ich lerne, wie ich mit diesen Emotionen mich die selbstständig lösen kann. Das ist ja das. Ich muss nicht immer zum Therapeuten gehen. Ich kann das jetzt hier machen, wenn meine Angst kommt, meine Wut. Dann sage ich zu meinem Partner, du, ich bin total angetriggert, ich komme wieder. Ich gehe jetzt und kümmere mich um meine Wut und danach kann ich dich auch sehen. Vorher sehe ich nur mich in meiner Wut, ja. Und das ist das Credo. Der Therapeut, der logotherapeutische Therapeut, sieht erstmal durch die Symptome hindurch und sieht das Heile. Ja, das ist der Lot mit dem logotherapeutischen Background. Du bist mehr als deine Symptome. Ja, es unterscheidet uns nichts. Wir tragen beide dieses Heile in uns. Und der körperorientierte Traumatherapeut sieht noch, okay, das ist einfach nur Spannung in deinem Nervensystem und ich helfe dir, die Erfahrung zu machen, dass nichts passiert bei einer starken Emotion. Ich helfe dir zu zeigen, wie es praktisch geht und gebe dir das mit und du kannst zu Hause weitergehen. Ja? Und es braucht aber manchmal auch den Therapeuten, um zu bezeugen, was passiert ist. Manchmal muss einfach ausgesprochen werden, was ich für ein Leid erfahren habe, die Vergewaltigung. Da muss jemand da sein, der das in der Lage ist, mitzufühlen, weil auch das hilft, dass ich was weiter bewegen kann, dass ich überhaupt neue Möglichkeiten sehen kann. Deshalb ist immer wieder dieses Stück Therapie notwendig und dann kann ich wieder ein Stück alleine machen. Und es ist meistens viel möglich. Natürlich bei ganz extrem akuten Traumatisierung braucht es eine engmaschige Betreuung. Ja? Aber das ist, die meisten Menschen kommen gut, gehen gut ihre Schritte mit Unterstützung immer wieder alleine weiter.
Wir haben jetzt also so einen Bogen geschlagen von frühkindlicher Bindungsnotwendigkeit über die Familien, über das ganze Leben. Einen Aspekt haben wir noch nicht besprochen, das Ende des Lebens.
Es ist ja heute so, dass viele Menschen ihr Ende selber bestimmen möchten, dass viele Menschen sagen, ich möchte meiner Familie nicht zur Last fallen am Ende meines Lebens durch große Pflege. Was sagt denn dazu die Logotherapie?
Ja, also ich bin sehr froh, dass Sie diese Frage ansprechen, denn das ist eine geradezu perfide Propaganda, die in unserer Gesellschaft gemacht wird. Dieses, du darfst anderen Menschen nicht zur Last fallen. Perfide deshalb, weil es spricht gute Menschen an. Nicht jeder, der zum Beispiel Kinder großgezogen hat und sein ganzes Leben lang sich bemüht hat, den Kindern Lasten abzunehmen und es ihnen im Leben leichter zu machen, der ist natürlich sehr empfänglich für diesen Gedanken, ich darf doch meinen Kindern keine Last machen. Das ist sehr verständlich, aber ganz falsch. Es steht ein falsches Menschenbild dahinter, nämlich das Menschenbild, dass wir als Solitäre geschaffen sind und möglichst jeder für sich stehen soll, selbstbestimmt, autonom, ohne von irgendjemand irgendwas zu brauchen. Und so ist der Mensch aber nicht gemacht. Von Anfang an nicht, sonst würde er als ein Fertiger auf die Welt kommen und nicht als ein Baby, das rundherum und zu 100% auf Hilfe und Unterstützung angewiesen ist. Und im Verlauf des Lebens brauchen wir nicht mehr so viel Hilfe, wir können immer mehr selber machen und dann wird es vielleicht wieder weniger. So, und wenn jetzt jemand sagt, ja, ich bin jetzt aber sehr hinfällig, sehr krank, sehr alt, vielleicht kann ich nur noch im Bett liegen und ich kann nichts mehr machen. Da sagt eben dann die Logotherapie, du hast immer noch eine ganz wichtige Aufgabe, nämlich als ein Sinnanruf für andere. Denn jetzt ist es eine höchst sinnvolle Tätigkeit für die Kinder, Personen im Umfeld, dir zu helfen. Und indem du dir helfen lässt von anderen, da ermöglichst du anderen, diese Sinnerfahrung zu machen und ein gelingendes, sinnvolles Leben zu haben, auch wenn sie vielleicht stöhnen unter der Last. Natürlich ist es auch eine Last. Aber nehmen wir einen Menschen, der vielleicht ein großes Unternehmen aufgebaut hat, der viel geleistet hat in seinem Leben, vielen Menschen Arbeit gegeben hat, etwas Tolles erfunden hat. Wir haben hier auf dieser Gloria-Kirchenmesse einige solche Pioniere, die ganz tolle Sachen erfunden haben. Vielleicht ist das, was er am Ende seines Lebens macht, wo er nichts mehr leisten kann, dass er sich helfen lässt. Vielleicht ist das die größte Leistung und das Wichtigste, was er in seinem Leben macht. Das müssen wir vermitteln, gerade in der heutigen Zeit, wo alles darauf zuläuft, weil es so teuer wird mit der Pflegelast, wo alles in die Richtung drängt, des sogenannten sozialverträglichen Früherlebens, ja, dass doch jeder selber zur rechten Zeit schauen soll, wie er aus dem Leben scheidet. Was das hinterlässt, man gibt den Menschen nicht mehr die Möglichkeit zu helfen, das macht unsere Welt kalt. Ja? Und auch wenn man über den Einzelfall hinausdenkt, wenn das einmal Schule macht und wenn sich das durchgesetzt hat, dass das sozial akzeptiert wird, dass jeder dann einfach, wenn er nicht mehr kann, sagt, dann mache ich selber Schluss. Was das für eine Kälte hineinbringt in unsere Gesellschaft und für eine Angst schon vorher. Schon vorher schaut man dann ja ängstlich sich seine Kinder oder andere an, wenn man keine Kinder hat, die einen dann pflegen müssen. Und schaut da schon, ja, wann kommt der Moment, wo die Last so groß wird? Das wird unsere Gesellschaft vergiften. Es muss sich der Gedanke durchsetzen, der ein Gedanke der Logotherapie ist. Du bist auch dann, wenn du selber nicht mehr kannst, immer noch und vielleicht gerade da besonders wertvoll als ein Sinnanruf für andere. Das ist zutiefst logotherapeutisch und zutiefst christlich.
Darf ich da ganz kurz ergänzen?
10 Sekunden.
Ja, die pflegenden Angehörigen, ja, profitieren da auch zutiefst von dem logotherapeutischen Gedankengut und gleichzeitig von dieser Traumaarbeit, weil der Stress in der Arbeit, es ist ja nicht nur Trauma, ich kann das ja auch einsetzen bei Stress, bei Angst, ja, bei Überlastung, mein Nervensystem zu regulieren, und dann habe ich auch mehr Fähigkeit für die Eltern, für die Angehörigen da zu sein. Ja, dann ergibt es einen Kreis, wo wir diese Ansätze wirklich Fruchtbares bringen, auch bei dem Thema Leiden und Sterben.
Also Sie sehen, meine Damen und Herren, Logotherapie ist nicht nur eine Therapie, sondern eine Philosophie, die uns das ganze Leben auch tragen kann, wie wir gerade wirklich eindrucksvoll gehört haben. Die nächste Folge von Wie Leben gelingen kann im Radio läuft, nein, im Fernsehen, läuft bei EWTN am morgigen Sonntag um 20 Uhr. Und das Buch können Sie sich bei Racks Messestand hier vorne gleich ansehen. Es gibt hier auch einen Stand vom Süddeutschen Institut für Logotherapie, wo Sie sich weiter informieren können. Auch Frau Paquet steht sicher gerne für Gespräche noch zur Verfügung. Und die finden Sie bei Google, das kennt ja heute jeder, zum Beispiel unter dem Begriff Logotherapie Germering.
Heute Morgen hörten Sie von der Gloria-Kirchenmesse in Augsburg die Lebenshilfe mit Peggy Paquet und Michael Rack. Sie sprachen zum Thema, wie Leben gelingen kann, heilsame Gedanken aus der Logotherapie. Beide Gesprächspartner verfügen über tiefgreifende Praxiserfahrungen und an einigen von ihnen haben sie uns in dieser Sendung teilhaben lassen. Durch die Sendung geführt hat Alexandra Maria Linder. Alle Lebenshilfesendungen dieser Messetage finden Sie auch in unserer Mediathek im Podcast unter Lebenshilfe und Sie können sich eine CD bestellen beim CD-Dienst unter 08 328 921 120. Das Team vom Radio Horeb Übertragungswagen, Stefan und Britt Bergen und Technikpraktikant Alexander Zehntgraf verabschiedet sich von Ihnen. Gottes Segen und seien Sie in Gottes Hand geborgen.